Deutschlandfunk Interview. Den Menschen in Ruanda stehen bedrückende Wochen schrecklicher Erinnerungen bevor. Morgen, am 6. April, vor 25 Jahren, wurde ein Flugzeug abgeschossen, in dem Ruandas Präsident Juvenal Habyarimana saß. Damit war das Signal für eines der grausamsten Völkermordszenarien der Nachkriegszeit gegeben. 3 Monate lang tobten Menschen ihren Blutrausch aus. Hunderttausende, vielleicht 1 Million, die meisten dieser Opfer waren Mitglieder der Volksgruppe der Tutsi. Aber auch gemäßigte Hutus wurden ermordet, viele mit Macheten verstümmelt. Der ruandische Totentanz war vorbereitet. Im Juli 1994 besiegten die Rebellen der ruandisch-patriotischen Front die Hutu-Milizen. Augenzeuge des Völkermordes vor einem Vierteljahrhundert war der Salesianerpater Hermann Schulz, der in den 80er Jahren in Musha in Ruanda ein Kinder- und Jugenddorf gründete, in dem junge Menschen eine Schul- und Berufsausbildung erhalten. Ich habe Pater Schulz gestern gefragt, wie er den April 1994 erlebt hat.
7. April war das. Da war ich in Ruanda im Wildpark. Und dort habe ich erfahren, dass ich auf der Abschussliste bin, dass man mich sucht. War eine Woche dort und bin nachher in einem UNO-Panzer herausgefahren zum Flughafen, der nur für Kampfflugzeuge freistand.
Was haben Sie dort gesehen?
In dem Panzer sah ich diese Straßensperren. An der Sperre, die nicht weit vom Jugenddorf ist, gerade dort, wo man mich am meisten suchte, waren ungefähr, ja, einige hundert bestimmte Milizen verteilt mit Gewehren. Und wir fuhren vom Wildberg in einer Kolonne ungefähr 30 Fahrzeuge der Weißen, bewacht und begleitet von UNO-Soldaten. Dort an der Sperre, wir waren an der Spitze, unser kleiner Panzerspähwagen, wo ich drin versteckt war, mit einer Ehefrau von einem Belgier, eine Tutsi-Frau mit ihrem Kind und 3 belgische Soldaten. Und der Anführer von Milizen sagte, anhalten. Und wie er das sagt, die Tür aufmachen, da der Soldat oben, der mit diesem Maschinengewehr auf Panzerspähwagen oben stand, durch dieses Loch da von unten, von innen her, seine Armmuskeln spielten. Und da sah ich das Gesicht von diesem Anführer der Milizen, dass er Angst hatte. Und später habe ich das immer wieder betont in meinen Predigten. Mörder sind Feiglinge. Also der sah, eventuell könnte dieser Blauhelm schießen. Und dann sagt er darauf, der sein Jungen schaut, er durchsucht die anderen Autos. Uns hat er ignoriert. Also die Feigheit, die Angst von diesen Mördern. Es wäre so gewesen, wenn die Vereinten Nationen, es waren ja 5000 Blauhelme im Lande, die sollten die ersten freien Wahlen überwachen, wenn die das Befugnis gehabt hätten, Kinder und Frauen zu schützen, dann hätten die sogar, glaube ich, nicht mal einen Schuss abgeben müssen. Aber jetzt hatten die Mörder grünes Licht, denn es war bekannt, dass von den Vereinten Nationen die Anweisung kam zu diesem General, der diese 5000 Blauhelme als Führer führte. Er hat immer gebeten, man müsse was machen, aber es wurde gesagt, nein, nicht einmischen, das ist nicht unsere Sache.
Was wurde aus Ihrem Jugenddorf?
Ja, ein Schutthaufen. Von 120 Jugendlichen haben 20 überlebt. Ich bin dann 2 Monate später während der Kämpfe nach Ruanda zurückgekommen ins Jugenddorf. Und von diesen 20 Überlebten habe ich 5 gefunden. Die hatten doch vor ihren Augen die Bilder des Zerschlachten, des Zerstörens, des Mordens ihrer Angehörigen.
Wie erklären Sie sich die Brutalität, die auf Knopfdruck zum Ausbruch kam?
Nicht auf Knopf. Die Sache wurde präpariert. Es war ja vorher solch eine Art Hetzradio eingerichtet, unterstützt von der damaligen französischen Regierung. Und dieses Hetzradio, ja, und dann, das kann ich nicht behaupten, das kann ich nicht dokumentieren, aber immer wieder gehört, man hat auch die Gefängnisse geöffnet, damit die Gefangenen mithelfen beim schlimmen Mord, bei diesem Blutrausch. 2 Jahre lang war schon immer diese Spannung in der Luft, es wurde immer wieder angeheizt, diese Kakerlaken, die Tutsi soll man vernichten und so weiter. Aber auch wiederum, es wurden die allerersten, die umgebracht worden sind, waren keine Tutsi, es waren Hutu, die den Mut hatten, sich dagegen zu stellen, wie zum Beispiel der oberste Richter des Landes. Der Mann wurde als allererste umgebracht.
Pater Schulz, Sie haben gesprochen von Radio Milcolin. Welches Interesse hätte denn Frankreich daran haben können, dass die Situation in Ruanda dermaßen eskaliert und dass es zu einem Völkermord kommt?
diejenigen, die das noch genau wissen möchten, müssen und das Buch lesen von Peter Scholl, Latour, afrikanische Totenklage. Es war Interesse von Frankreich. Frankreich war ja damals voll in Ruanda präsent und Frankreich hat Interesse, dort weiterhin im Sattel zu bleiben. Und hat das verloren, was jetzt Frankreich nicht mehr hat, was jetzt Amerika hat. Also die Vorherrschaft in dieser auch aktuell sehr, wie sagt man, sehr begehrten Gegend, Coltan und so weiter. Das steckt dahinter. Also Frankreich wollte weiterhin präsent sein und hat wohl geahnt, was passieren würde.
Warum wollten die Hutus die Tutsis vernichten?
Die einfachen Leute kann man so manipulieren. Ich bin 39 geboren, ich kann mich noch erinnern, welch ein Terror, welcher ich bin da in Memel geboren, Ostpreußen. Das Volk war nicht dafür, aber es haben nicht wenige mitgemacht. Und so ähnlich war es in Ruanda. Man kann den Pöbel aufheizen und dann kommen nachher ganz egoistische Interessen noch dazu. Aber ich möchte immer noch wiederholen. Und es lag nicht im Volke so dieser Hass. Nicht? Der Hass wurde natürlich angeheizt und dann kann man ihn schüren.
Es befanden sich 1994 auch deutsche Militärberater in Ruanda. Das Auswärtige Amt hält die Akten darüber bis heute unter Verschluss. Ist es möglich, dass diese deutschen Militärberater in Ruanda nichts von der Vorbereitung des Genozids mitbekommen haben?
Also ich habe diese Militärberater alle persönlich gekannt und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie da was mit zu tun gehabt haben.
Mussten diese Leute mitbekommen, was vorbereitet wurde?
Ich weiß nur ein Detail, es kamen da einige neue französische Fallschirmspringer dazu und der vorige Kapitän wurde verabschiedet. Auch da waren die deutschen Militärberater dabei, ich war auch dabei und viele Franzosen. Und dann habe ich noch gefragt, naiv, ja, weshalb sind die jetzt hier? Weshalb kommen die nach Ruanda, diese neuen Fallschirmspringer? Und da sagte mir jemand ein wenig lächelnd von den Deutschen, ich weiß nicht mehr genau wer, einer von den sieben oder sechs Militärberatern, ja, das werde ich dir nachher mal erklären.
Unser früherer Kollege Rupert Neudeck hat uns früher berichtet, auch die katholische Kirche in Ruanda habe versagt. Wie haben Sie das erlebt?
Der Erzbischof von Kigali hat er so im Namen der katholischen Kirche anfangs den Mund gehalten. Und im Mai hat er einen sogenannten pastoralen Brief erlassen, wo im Land schon Leichen herumlagen, das Blut floss. Wir bitten die Christen, sich damit nicht mitzumachen bei dem Orden. Also das war im Mai. Aber anfangs hat die katholische Kirche überhaupt nicht Stellung genommen, das stimmt offiziell. Aber das heißt noch nicht, dass alle katholischen Priester, es waren etliche einheimische katholische Priester, wie zum Beispiel der Priester im kleinen Seminarium bei Kigali, in derer da kamen die Milizen und er hat sich dahingestellt, sagte, was wollt ihr hier? Warum kommt ihr hier mit den Waffen rein? Und dann daraufhin hat man ihn in die Schulter geschossen. Er ist natürlich hingefallen, bewusstlos. Und dann haben sich die Tutsi-Schüler rausgepickt aus der kleinen Seminarium. Und solche ähnliche Vorfälle gibt es von mutigen katholischen Priestern, die sich dagegen gestellt haben. Aber es gibt auch Verräter, die auch den Mördern gezeigt haben, wo sich die Tutsi oder die Leute versteckt hatten.
Wie leben Hutus und Tutsis heute zusammen?
Und wiederhole ich den ersten Satz, das einfache Volk hat damit kein Problem. Ich habe so, wie sagt man, so wunderbare Beispiele. Ich selbst, als ich davon hörte, wie von meinen Jugendlichen ein Tutsi-Mädchen mit ihrem Bruder und anderen Tutsi auf der Flucht waren, von der Mörderbande, man hörte sie von Weitem, die waren vielleicht 3-4 Kilometer entfernt und sie in ihrer schlimmen, tödlichen Angst liefen die da durch die Gegend zu einem Hutu-Bauern da und sagte, hilf uns, wir müssen uns bei euch verbergen. Er sagte, ja, das geht nicht. Wenn die Mörder euch bei uns finden, werden sie uns alle umbringen. Daraufhin sind die traurig weitergegangen. Ja, und nachher sagte es doch dem Bauer, er sagt, kommt, ich habe eine Idee. Graben wir schnelle Löcher aus, scharme Löcher im Bananenhain, ich werde euch verbergen. Wir legen ein wenig Bananenblätter über euch und Erde und so verstecken wir euch. Das haben die getan. Wie 2 Stunden später die Mörder vorbeikamen und die Hütten durchstöberten, haben nichts gefunden, gingen weiter. Aber eine alte Frau, die in der Nähe von diesem Hutu-Bauern lebte, die sagte zu den letzten Mördern, die da vorbeigingen, ihr habt nicht genau hingeschaut, in Bananenhain liegen Menschen scharf verborgen. Natürlich, dann wurden die alle umgebracht. Aber einer hat überlebt. Und als sie mir das erzählt hatte, nach den Wirren, sind die Bauern wieder zurückgekommen. Das gehen wir hin, ich möchte dir belohnen, dass du noch lebst. Und als wir dahin fuhren, dann dann sagte sie, das ist die Frau, die uns verraten hat. Und da war es, und dann ging sie aus dem Auto raus und so fröhlich, hatte, sag mal fröhlich, so höflich hatte sie begrüßt und sogar am Abend. Und da war ich böse auf sie, sagte, wegen dieser Frau ist ein Bruder hingekommen, die anderen Tutsis. Wir bringen sie zum Gericht, zum Bürgermeister. Der Bürgermeister war derzeit auch Richter. Dann sagte mir dieses Tutsi-Mädchen, lass diese Frau in Ruhe. Sie ist schon bestraft, weil sie ohne Liebe lebt. Und das würde ich sagen, das ist die Einstellung von den meisten einfachen Leuten im Lande. Die Menschen wissen, wie schlimm es ist. Viele haben auch natürlich auch bestimmte Rachegefühle, das ist auch sehr menschlich. Aber allgemein muss ich sagen, die einfachen Leute wollen zusammen friedlich weiterleben und ihr Leben aufbauen und möchten von diesen Völkern am besten nichts mehr wissen und hören.